Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer sehr gern zu euch und wurde auch schon gefragt, was ich wohl heute für ein Bild mitgebracht habe. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Wir schauen es uns direkt an. Dieses Bild ist rund 100 Jahre alt. Anfang des 20. Jahrhunderts hat Käthe Kollwitz dieses Bild erstellt. Es ist eine Grafik, die dann später als Lithografie häufig vervielfältigt wurde. Wir sehen eine Frau, deren Augen von dunklen Ringen umgeben sind. Der Mund ist fest verschlossen, die Lippen schmal, die Wangen eingefallen, die Knochen treten hervor. Und sie hat den Kopf so leicht schräg gelegt, die Arme scheinen ganz schlaff herunterzuhängen. Vielleicht hat sie sich eine Wolldecke umgehängt. Und sie sieht in dieser ganzen Haltung sehr, sehr müde aus. Müde ist gar kein Ausdruck. Erschöpft, schlaff, ausgemergelt. Als ob sie schon einen ganz langen Arbeitsalltag hinter sich hätte und jetzt im Kerzenschein noch mehr Dinge erledigen müsse, zu denen sie eigentlich gar keine Kraft mehr hat. Vielleicht steht eine Kerze vor ihr, wir sehen den Lichtschein nicht. Und so hat Käthe Kollwitz dieses Gesicht, man könnte meinen, aus der Dunkelheit herausschraffiert. Diese Dunkelheit, die Kälte, die die Frau umgeben, sie kriechen uns quasi entgegen. Gerade an so kalten, nasskalten Tagen wie heute kann man das fast fühlen. Als dieses Werk entsteht, ist Deutschland noch ein Kaiserreich. Da gibt es also diesen Monarchen, den Kaiser, der in Berlin im Schloss residiert und für seinen Marinesplin bekannt ist. Und gleichzeitig geht es vielen Menschen in Deutschland sehr, sehr schlecht. Und davon zeugt das Bild dieser Frau. Die Landflucht hat eingesetzt, die Menschen verlassen ihren angestammten Boden und ziehen in die Städte, die etwas mehr Reichtum, etwas mehr Wohlstand, vor allem aber Freiheit versprechen. Landluft, Stadtluft macht frei, sagte man damals, und die Großstädte explodieren. München wuchs damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts um das Doppelte an, von einem kleinen Dorf oder von vielen kleinen Dörfern hin zur Metropole. Ihr könnt euch vorstellen, die Wohnungslage war desolat. Man wohnte bedrängt auf wenigen Quadratmetern. Viele Menschen mussten ihre Wohnungen untervermieten oder zumindest den Schlafplatz, die Bettgänger, hat man damals gesagt. Also für ein paar Stunden konnte man dann in dem Bett schlafen und dann wurde es wieder weitervermietet. Tagelöhner schlugen sich um billige Arbeitsplätze. Nicht wenige Menschen hungerten. Die Lebensmittel wurden immer teurer. Das konnte sich mancher nicht leisten. Und vor allem die Frauen litten unter diesen Zuständen. Häufig hatten sie viele Kinder und mussten neben der Hausarbeit noch sehr anstrengende Heimarbeit leisten, um so eben das Familieneinkommen wenigstens ein bisschen aufzubessern. Als diese Grafik entsteht, ist Käthe Kollwitz etwa 40 Jahre alt. Und sie gehört schon damals zu den bedeutendsten Künstlerinnen in Deutschland. Grafik, das ist ihr Medium. Sie hat wenig gemalt. Mir fällt jetzt auch kein Bild ein, kein Ölbild. Sie hat sie auch erstellt, aber häufig hat sie gezeichnet, gedruckt, geätzt. Und das gab ihr die Möglichkeit, diese harte Realität, die sie um sich herum wahrnahm, in Bilder zu fassen, künstlerisch zu verarbeiten. Und das war auch ihr Anspruch. Sie hat immer gesagt, Kunst muss die sozialen Realitäten darstellen. Kunst darf nicht abgehoben sein und uns in eine Parallelwelt entführen, sondern Kunst muss sich dem widmen, was wir um uns herum wahrnehmen. Und damals hatte sie sich schon einen Namen gemacht, dass sie oft ernste und teilweise sehr erschreckend realistische Werke schuf. Deshalb hat man sie auch beauftragt, diese Lithografie herzustellen. Es war also ein Auftragswerk. Und Es war das Bild für die große Heimwerksausstellung, deshalb Lithografie. Lithografien kann man vervielfältigen. Und auf dem Plakat für die große Heimwerksausstellung, die 1906 in Berlin stattfand, da prangte diese Grafik. Diese Ausstellung, lass uns da noch mal ganz kurz hinschauen, denn das ist bedeutsam für diese Grafik. Sie wurde von Sozialreformern und Gewerkschaften konzipiert und fand in Berlin an bester Adresse statt, nämlich unter den Linden. Man wollte mit dieser Heimwerksausstellung der feinen Gesellschaft vor Augen führen, wie viele Menschen unter so schlechten Bedingungen leben müssen. Also in Grafiken, in Bildern, auch in Fotografien wurde dargestellt, wie die Menschen tatsächlich in Deutschland leben. Aber mit ihrer Kunst hat sich Käthe Kollwitz und so auch mit dieser Grafik nicht nur Freunde geschaffen. Man jubelte ihr nicht nur zu. Viele ihrer Kollegen haben sie zwar bewundert dafür, dass sie so realistisch arbeitete und schon mit jungen Jahren einen ganz eigenständigen Stil ausarbeitete. Und sie hat sogar Preise bekommen für ihr Werk. Aber gerade die feine Gesellschaft hat ihre Kunst abgelehnt. Der deutsche Kaiser beispielsweise bezeichnete ihre Kunst als Rinnsteinkunst, also als Kunst aus oder für die Gosse. Er war also abgeschreckt von diesem großen Realismus. Er wollte lieber in so eine schöne Parallelwelt entführt werden. Und politisch wollte er sich natürlich nicht mit der Sache der Sozialisten gleichmachen. Und seine Frau, die Kaiserin, wollte diese Ausstellung auch nicht sehen, die Heimwerksausstellung. Sie hat gesagt, solange dieses Bild da hängt und öffentlich ausgestellt wird, gehe ich nicht in diese Ausstellung. Diese schonungslose Darstellung einer entkräfteten Frau, das war für die deutsche Kaiserin nicht fein genug. Ihre Bedingung war also erstmal dieses Bild abhängen, dann komme ich in die Ausstellung. Wenn wir noch ein wenig weiter zurückspulen, nicht nur 100 Jahre, sondern ein paar tausend Jahre, dann kommen wir auf einen Text, den ihr heute schon vielfach gehört habt, gelesen und gesungen. Es ist eine Vision, eine Prophezeiung. Der Tochter Zion gilt sie. Das ist eine ähnlich erschöpfte und ausgemergelte Frau, wie in der Grafik von Käthe Kollwitz. Nämlich nichts anderes heißt Tochter Zion. Tochter Zion richtet sich an die Stadt Jerusalem. Das ist die poetische Anrede, Tochter Zion, Tochter Jerusalem. Jerusalem war müde und ausgemergelt und da gab es nicht viel Licht, als Sachaja diese Prophezeiung quasi zeichnete in die Herzen der Menschen. Das babylonische Exil war zwar vorüber, die vormals verschleppten Bewohner von Jerusalem kamen nach und nach zurück in ihre Heimatstadt, zurück in die Gegend, von der ihre Vorfahren immer mit leuchtenden Augen erzählt hatten. Jerusalem, unsere Stadt. Aber wohin kamen sie zurück? In eine komplett zerstörte Stadt. Der Tempel war weg, die Stadtmauer lag in Trümmern. Und immer waren sie den Angriffen fremder Völker ausgesetzt. Sie kamen also zurück in ein Trümmerfeld. Natürlich waren die Menschen damals sehr enttäuscht. Und der Wiederaufbau ihrer Stadt, auch wenn sie alle mit großer Begeisterung angefangen hatten, der Wiederaufbau gestaltete sich als äußerst mühsam. Der Tempelneubau kam nicht voran. Die Bauarbeiter stritten sich. Unstimmigkeiten herrschten auch in der Bevölkerung und nach wie vor litt die ganze Gegend unter der Bedrohung durch die anderen Völker. Das hatten sie sich alle anders vorgestellt. Die neue Zeit sollte doch Freiheit und Glück mit sich bringen und jetzt das. Ihr könnt euch vorstellen, dass nach und nach alle Neubewohner Jerusalems ihre Hoffnung verloren. und auch nicht mehr damit rechneten, dass sich irgendetwas ändern könnte. Und mitten in diese Situation, mitten in diese Verzweiflung, in diese Hoffnungslosigkeit, zeichnet Jesaja das Bild von der Tochter Zion. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir. Dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Er ist arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Mitten hinein in diese Enttäuschung, in die Hoffnungslosigkeit und in den Kummer über den Ausmaß der Zerstörung spricht Zacharja seine große Vision vom Kommen des Königs, der endlich Frieden bringt. Er spricht von dem König, der die Waffen vernichtet, der ein Friedensreich aufbaut und nicht nur für die Jerusalemer selbst, sondern auch für die Völker, die um sie herum leben. Ein Reich, soweit sie nur denken können, von einem Strom bis zum anderen. Für uns heute ist das nicht sehr weit, aber für die Menschen damals war das das, was sie überblicken konnten. Und ich sehe sie vor mir, die Bewohner Jerusalems, wie sie mit leuchtenden Augen und mit einem verzückten Lächeln sagen, ja, ja, Zacharja, sag uns noch mehr, erzähl uns von diesem König. Genau das haben wir jetzt gebraucht. Was du sagst, es tut uns so gut. Und das macht uns jetzt endlich Hoffnung. Deine Worte machen uns Hoffnung. Macht nichts, dass das noch gut 500 Jahre dauert. Wir freuen uns einfach jetzt schon. Und alles andere wird nebensächlich. Jetzt wird alles gut. Nicht. Ganz ehrlich, das ist die letzte Reaktion, die ich mir vorstellen kann. Ich rechne bestenfalls mit einem Schulterzucken. Eher aber mit einem verwunderten Nachfragen. Ein König? Hierher? Schau dich mal um. Alles kaputt. Wer soll denn da hinkommen? Ein König? Zacharja, was hast du geraucht? Viel eher kann ich mir sogar vorstellen, dass Zacharja blanker Hohn entgegenschlug. Denn diese Prophezeiung ist ein Hohn. Was soll denn das für ein König sein? Auf einem Esel? Das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Das, was die Menschen damals kannten, das waren Könige auf Rossen. Möglicherweise noch mit einem Streitwagen, eine ganze Reiterei, das wäre einem König gemäß. Aber ein Esel, das ist ein einfaches Lasttier, das ist für Bauern. Und Reiche, bitte, Reiche gewinnt man durch Schlachten, durch Abgemetzel, durch Unterdrückung, aber nicht durch Pazifismus. Sicher, Zacharja, bitte, das weiß doch jeder. Die Vision von Zacharja reiht sich ein in eine ganze Menge von Texten, die es schon gab. Jesaja beispielsweise haben wir vorher gelesen. Es sind die sogenannten messianischen Weissagungen. Zacharja war also nicht der Einzige, der von diesem König träumte, der so kommt. Das Volk Israel hat in vielen unterschiedlichen Situationen diese Texte gehört, zugesprochen bekommen. Die Ankunft des Gesalbten, des sogenannten Maschiach, den Gott verspricht. Mächtig sollte er sein, von königlicher Abstammung. Wir Christen heute, wir lesen diese Texte natürlich immer in Zusammenhang mit dem Kommen Jesu, mit dem Neuen Testament, mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Beispielsweise Matthäus später, das ist auch ein messianischer Text, wenn er davon erzählt, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Und dieser Zacharja-Text, der bezieht sich eigentlich auf einen Palmsonntagstext. Interessant, oder? Dass er für die Weihnachtszeit vorgesehen ist. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein, genauso wie es Sacharja 500 Jahre vorher beschreibt. Aber nicht nur das, als Jesus in Jerusalem einzieht, begrüßt ihn das gesamte Volk, es jubelt ihm zu, Hosianna, dem Sohn Davids, auch das kommt in dem Lied vor. Sie freuen sich, sie jubeln. Matthäus inszeniert quasi den Einzug Jesu nach Jerusalem wie das Kommen eines Königs, der seine Stadt besucht, um endlich Gottes Heil und Gottes Frieden zu bringen. Wir können ja aus unserer Tradition gar nicht anders, als das Kommen des Königs, das Sacharja verkündet, mit dem Kommen des Königs im Matthäusevangelium zu identifizieren. Und in unserer christlichen Tradition spiegelt sich hier in einem Adventstext also schon Sterben und Auferstehung Jesu wieder. Das feiern wir zwar erst an Ostern, aber Fun Fact: Tochter Zion war ganz lange eigentlich ein Osterlied. Es ist als ein Osterlied konzipiert worden, komponiert worden. Und erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieses Lied zu einem Adventslied umgedichtet. Aber zurück in unserer Lesart, wie wir das Ganze verstehen, Jesaja, Sacharja, Matthäus, wird im Advent Folgendes. 500 Jahre vor Christi Geburt und noch viel länger sehen Menschen voraus, dass Jesus als ein kleines Baby bei den Menschen geboren wird, um später in Jerusalem einzuziehen und am Kreuz zu sterben. Und damit wird er dem Friedensreich Gottes unter den Menschen ein Gesicht verleihen. Und das allein, diese Ankunft Jesu, die Ankunft des Königs bei den Menschen, der durch sein Leben und sein Sterben den Frieden Gottes bringt, das ist für viele, und ich sage absolut zu Recht, ein Grund zu feiern und zu jubeln und sich zu freuen. Und trotzdem beißt sich da was in diesem Text. Trotzdem stört mich etwas. Das sind die Imperative. Das ist die Befehlsform. Juble doch. Freu dich doch. Und ich habe mich wieder und wieder beim Lesen dieser Texte oder dieses Textes gefragt, kann man Menschen, die am Boden zerstört sind, das Jubeln befehlen? Kann man Menschen dazu auffordern, sich zu freuen, wenn ihnen beim besten Willen nicht zum Jubeln ist? Ich denke an die Frau in dem Bild von Käthe Kollwitz. Ich mal sie mir mal vor Augen, die enttäuschten Migranten, die aus Babylon kamen oder sonst wo, deren Hoffnung auf ein besseres Leben sich nach und nach wieder und wieder nicht erfüllten. Die noch nach Jahren in ihren schäbigen Zimmern und den zerrütteten Häusern wohnten, die harte Rüben aßen und deren Geduld auf eine wirklich harte Probe gestellt wurde. Oder nochmal die Frau aus dem Bild, vielleicht können wir es nochmal sehen. Vielleicht hat sie 12 bis 16 Stunden schon gearbeitet, harte körperliche Arbeit, um ihr karges Leben irgendwie zu meistern. Vielleicht hält sie sich mit mehreren schlecht bezahlten Jobs über Wasser. Sie weiß nicht, wie sie ihre Kinder durchbringen soll oder ihrem schlagenden Mann ausweichen. Und jetzt noch Besuch? Freu dich auf Besuch, haha. Nee, echt nicht. Da muss ich ja noch die Bude putzen und Kaffee kochen. Lass mal lieber. Und Kuchen will er vielleicht auch noch. Ich finde, dieser Text beißt sich an vielen Stellen mit der Realität, mit der harten Wirklichkeit. Und ganz ehrlich, mir ist in diesem Jahr auch nicht wirklich zum Jubeln zumute. Ihr wisst, dass ich meine Mutter verloren habe. Und wenn ich in die Weltgeschichte schaue, und wir reden von einem Friedensreich und schauen nach Osten und sehen diesen Kraftmeier, der nicht aufhören kann, Krieg zu treiben, und sehen in den Westen, wie ein Rüpel die transatlantischen Freundschaften zerschießt. Ganz ehrlich, da ist mir auch nicht so wirklich zum Jubeln zumute. Und ich finde, weder Advents- noch Weihnachtsfreude können wir irgendjemandem vorschreiben. Was sagen wir denn jetzt? Och, alles nicht so schlimm, freu dich mal. Dauert zwar noch 500 Jahre, aber irgendwann wird Jesus schon kommen. Es gibt in diesem Text noch einen Imperativ, noch eine Befehlsform, und die lautet: siehe. So übersetzt es Luther zumindest, siehe. Im hebräischen Text steht da gar nichts mit hinschauen oder mit sehen. Da steht das Wort hine. Und das Wort dient eigentlich, das ist so ein Füllwort. Das ist so, keine Ahnung, ach guck, wie wir das so einwerfen würden. Ach guck, schau an. Das dient dazu, die Aufmerksamkeit des Lesers auf etwas ganz Bestimmtes zu weisen. Die biblischen Autoren verwenden es ganz oft, wenn sie eine wichtige Aussage unterstreichen wollen. Hine. Siehe, schau hin, da ist einer, der ist wirklich anders als das, was wir gewohnt sind. Der ist anders als das, was wir erwarten. Dieser König, der passt auch nicht in das übliche Schema. Schalt mal deine Erwartungen ab und lass dich auf was ein. Sieh hin, dieser König sprengt deine Vorstellungen von dem, wie ein Herrscher zu sein hat. Er ist kein lästernder Kaiser und keine überhebliche Kaiserin, die sich weigern, die Realität ihrer Leute anzuerkennen. Gerade der Matthäus, der Jesus als den kommenden König inszeniert in seiner Erzählung, der in seinem Evangelium Jesus auf dem Esel einreiten lässt, der stellt diesen König doch als einen ganz anderen dar, als einen, der selber immer wieder hinsieht, der immer wieder auf das Kleine schaut, auf das Unscheinbare, auf die Leute, die am Rand stehen, auf die Beladenen, die Fremden. Ich denke an die Bergpredigt. Da macht Jesus ja ganz unmissverständlich klar, wer selig ist, wer gesegnet ist. Alle die, über die wir so gerne hinwegsehen. Die Traurigen, die Armen, die Verfolgten, die, über die gelästert wird. Und gerade dieser Jesus schafft es immer wieder, Menschen von ihrer eigenen, von ihrer königlichen Würde zu überzeugen. Nicht, weil sie erfolgreich sind, weil ihnen alles gelingt, weil sie nach weltlichen Maßstäben toll sind in irgendeiner Weise, sondern weil sie Söhne und Töchter des Höchsten sind. Er spricht ihnen zu, dass ihr Wert an anderen Maßstäben gemessen wird. Da ist kein Eitler, kein selbstverliebter Herrscher, dem es letztlich nur um seinen eigenen Ruhm geht. Ich stelle ihn mir vor als einen, der die Enttäuschten wahrnimmt, der sich mit den Migranten in ihre abgewandten Zimmer setzt, der sich ihre Geschichten anhört, die oft von sklavenähnlicher Gewalt, von Arbeitsverhältnissen, die wir uns nicht vorstellen können, handeln, von Ausbeutung. Ich stelle ihn mir vor als einen, der die versteckten Tränen der Frau sieht, die sie weint, wenn keiner hinschaut, der mit Kaffee kommt und mit Kuchen und hinterher selber aufräumt. Und ich wünsche mir einen für mich, der meinen eigenen Blick wandelt, weg vom Getöse des Weltgeschehens, weg von meinen eigenen Sorgen, hin zu einer Hoffnung, die mich durch meinen Alltag trägt. Siehe, schau hin. Das beinhaltet also auch immer diesen Blickwechsel. Jesus selbst bringt seinen Jüngern bei, wie sie hinschauen, wie sie den Blick wenden von sich selbst weg. Er bringt ihnen bei, wie sie in dieselbe Richtung schauen können wie er. Und das war ja auch, wenn wir nochmal einen Zeitsprung machen, das war ja auch die Besonderheit und die Schärfe des jungen Christentums, dass sie sich nicht in eine fromme Innerlichkeit zurückgezogen haben, sondern dass sie gerade in ihrer Umwelt dafür Anerkennung fanden, dass sie sich konsequent an die Seite derer gestellt haben, denen es schlecht ging. Den Witwen, den Waisen, den Armen, den Aussätzigen. Und für alle, die auf die Ankunft des Königs warten, ist dieses Siehe, schau hin, heute noch eine Aufforderung, wirklich hinzusehen und wahrzunehmen, sich in seinen Dienst stellen zu lassen. Und dieser Dienst, der muss überhaupt keine großen und sensationellen Formen annehmen. Siehe, schau hin, das beginnt im Kleinen. Wenn Jesus von Gottes neuer Welt redet, dann zieht er ja auch selber ganz oft Kleinigkeiten zum Vergleich heran. Das bisschen Sauerteig, dieser ganz kleine Senfkorn, der aufgeht, zu einem Baum wird, in dessen Ästen Vögeln nisten können und dessen Früchte wir essen können. Das Friedensreich, Gottesreich, das wird im Kleinen gebaut. Es kommt nicht spektakulär vom Himmel herab, sondern in kleinen Schritten ereignet es sich überall dort, wo Menschen einander ansehen und wahrnehmen. Vor allem, wenn sie sich selber ganz klein fühlen, wo einer sich dem anderen aufrichtig zuwendet, wo er versteht, wo Streit geschlichtet wird, wo wir einander Platz einräumen, da wird Gottes Reich gebaut, auch heute. Ich habe eine ganz kleine Erfahrung gemacht in der letzten Zeit, als ich in unserer Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe fast einen Streit entbrannte. Es lag eine alte Matratze im Keller und die wurde von einer aufmerksamen Mitbewohnerin weggeräumt, weggeschmissen. Die war schon völlig durch. Und plötzlich hieß es war aber doch meine Matratze. Wer maßt sich denn an, meine Matratze wegzuwerfen? Aber die Nachbarin hat sich sofort entschuldigt, hat sofort die Situation entschärft und gleich noch einen Lösungsvorschlag angeboten. Ich besorge dir eine neue. Und ich habe sie für ihre souveräne Reaktion total abgefeiert innerlich. Und mich selber dafür, dass ich mich zurückgezogen habe und mich mal nicht eingemischt habe, das kann ja auch schon was sein. Es ist nur eine Kleinigkeit. Aber in diesem Moment habe ich gedacht, ja, da wurde durch eine ehrliche Reaktion sofort wieder Frieden gestiftet. Wer mal in einer zerstrittenen Nachbarschaft gewohnt hat, der kann meine Erleichterung darüber vielleicht nachvollziehen. Das war eins meiner Adventserlebnisse. Advent beginnt klein, ganz unspektakulär, mit einer einzigen Kerze, nicht dem ganzen Baum voll. Aber Advent ist auch immer Spannung zwischen der Dunkelheit dieser kurzen Tage und dem Licht, das uns vorausleuchtet. Zwischen Erwartung des Friedensreiches und der tatsächlichen Realität. Zwischen noch nicht angebrochen und schon längst mitten unter uns. Zwischen einem König und dem einfachen Mann auf einem Esel, der in die Ruinen kommt, nicht in was Fertiges, nicht in einen Palast, sondern in die Trümmer unserer Realität. Aber das gilt es wahrzunehmen und auch so stehen zu lassen, dass sich da noch vieles beißt, dass da noch vieles Schraffur ist, dass wir häufig mehr aushalten müssen, als wir bejubeln können. Ich bin froh, dass das sein darf in diesem Advent 2025. Das ist für mich jetzt schon ein großes Geschenk. Das wünsche ich euch auch. Amen.